Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Geht's euch gut? Hey, vielleicht können wir uns einmal zur Kamera drehen und nach Aachen winken, in die Vineyard-Gemeinde dort, wo wir heute zum ersten Mal sind. Gottes Segen euch. So cool, dass wir eine Kirche sein können heute, auch an zwei Standorten gleichzeitig. Die Technik macht's möglich. Es ist der Hammer, dass wir einfach heute Abend hier gemeinsam den Februar starten können als Church. Der Januar war schon richtig stark. 21 Tage Gebet und Fasten. Wir haben Hammerzeugnisse gehört von Leuten, die es auch zum ersten Mal gemacht haben, die von Durchbrüchen erzählt haben, berichtet haben von Heilungen. So, so stark. Hey, heute Abend, wir wollen gleich wieder auch mit Worship weitermachen. Es ist einfach so stark, seine Gegenwart hier heute Abend, finde ich. Und ich habe eigentlich, es ist nicht wirklich eine klassische Predigt, es ist mehr so ein Wort, glaube ich, was Gott mir gegeben hat für einige von euch, vielleicht auch nur für eine Person. Aber in so der Vorbereitung auf letzten Sonntag, ne, wir haben die Predigtserie fortgesetzt für die, die da waren. Wenn nicht, kannst du auf YouTube gehen oder Spotify oder wo immer man Podcasts hört. Haben über Buße geredet und als ich so mich darauf vorbereitet habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass Gott so irgendwie ein Wort in mir formt, was so ein bisschen tiefer gehen soll noch. Und es hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir uns diese erste Predigt von Jesus angeschaut haben, die mit Tut Buße begonnen hat. Und manchmal ist es cool, auch zu gucken, was ist denn eigentlich davor passiert, das zu dieser Predigt geführt hat. Und da möchte ich gerne mit euch eintauchen. Und das ist in Markus Kapitel 1. Ihr könnt gerne eure Bibeln rausholen oder anmachen oder wie auch immer. Oder einfach hier mitlesen. Und wir lesen so ein paar Verse, was nämlich davor passiert ist, bevor Jesus diese erste Predigt rausgehauen hat. Es sind zwei Sachen passiert. Die erste Sache lesen wir hier. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam, um sich von Johannes im Jordan taufen zu lassen, ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Jesus lässt sich taufen hier. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was ein Moment, ne? Jesus geht zum Jordan, wo Johannes der Täufer ist. Er tauft viele Menschen. Und er geht zu diesem Ort und er lässt sich taufen. Der Himmel wird aufgerissen, man hört die Stimme des Vaters. Der Heilige Geist setzt sich auf ihn wie eine Taube. Und es ist so stark. Und dann lesen wir die nächste Slide. Und sogleich, sag mal sogleich. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von den Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Dieser wunderschöne Moment der Taufe. Die Trinität ist da, der Himmel ist aufgerissen, Gott der Vater, man hört ihn, wie er redet, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und sogleich führte ihn Jesus auf die Bühne, vor eine Menge, zu den Leuten hin, in die Wüste, in die Wüste. Und ich habe so in der Vorbereitung oder jetzt die letzten Tage schon die ganze Zeit darüber nachgedacht. Unser Leben ist geprägt von genau solchen beiden Momenten. Es gibt Momente, die sind einfach der Hammer. Das sind so richtig so Mountaintop-Experiences, so richtig auf dem Gipfel. Und wir können fliegen, haben wir das Gefühl, mit Gott. Und gefühlt einen Tag später finden wir uns in der Wüste. Alleine, Jesus war allein in der Wüste. Keine Freundschaft, keine Leute, keine Jünger, er ist alleine in der Wüste gewesen. 40 Tage ohne Essen, auch ohne Trinken. Das war eine taffe Zeit, glaube ich, für ihn. Und er hat dort etwas erlebt, was ihn vorbereitet hat, danach diese erste Message zu bringen, die wir uns am Sonntag angeschaut haben. Und ich habe diesen Input genannt, das Schöne und das Biest. Weil ich habe das Gefühl, unser Leben ist das Schöne, aber auch manchmal das Biest. Unser Leben ist voll von richtig tollen Momenten, aber manchmal auch richtig harten Momenten. Von Ups und von Downs, von Bergen und auch von Tälern. Und ich habe so ein bisschen auf dem Herzen, heute Abend da hineinzusprechen um einfach so ein bisschen Klarheit zu bringen, weil ich einfach total begeistert bin, dass wir eine Kirche sind, die nicht nur auf den Bergen Gott anbetet, sondern wir sind auch eine Tal-Worshipping-Church, die auch lernt, in Tälern Gott zu preisen. Und das feiere ich. Und ich kenne einige Stories und wir begleiten euch und wir führen Gespräche. Und ich sehe Leute, die Diagnosen bekommen und die durch Täler gehen und trotzdem sich entscheiden, Gott zu preisen. Und das feiere ich, dass wir sagen können, hey, die City Church ist eine Church, die nicht nur auf den Bergspitzen, wenn alles super läuft, Gott preist, sondern auch in den Tälern des Lebens. Und ich habe das Gefühl, dass manche von euch vielleicht gerade in so einer Season sind. Oder dass ihr gerade in so einer Season seid. David, König David, es schreibt im Psalm 23, und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hier steht nicht, dass Gott die Feinde oder ich sage jetzt mal die Biester wegnimmt, sondern Gott kann dich auch segnen im Angesicht der Feinde. Er nimmt dich nicht unbedingt weg. Manchmal beten wir, Gott, nimm das weg. Aber manchmal segnet dich Gott auch mittendrin. Und die Leute und die Feinde, die Biester gucken zu. Und Gott segnet dich im Angesicht deiner Feinde. Und ich habe das Gefühl, dass das Leben einfach manchmal wirklich wie so eine Achterbahnfahrt ist. Und wenn du lang genug unterwegs bist im Leben oder wenn du schon genug Jahre vielleicht erlebt hast, dann weißt du irgendwie, dass das Leben wirklich manchmal wie eine Achterbahnfahrt ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwelche Achterbahnliebhaber hier? Yes? Okay, so ein Drittel von euch. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, mit dem Älterwerden ändert sich meine Leidenschaft zu Achterbahn. Ich war mal richtig begeistert von Achterbahn, aber ich muss sagen, ich mag die irgendwie immer weniger. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf Achterbahn warst, die so an so richtig, so nicht schwierigen, aber an schlimmen Momenten ein Foto machen, was du dir hinterher kaufen kannst. Kennt ihr das? Und da gibt es tatsächlich Leute, die kaufen auch so ein Foto. Und die versuchen, die Moment zu nehmen, wo die Leute total ängstlich so gucken und dann und davon gibt es dann ein Foto und dann kannst du dir dann Schlüssel hängen oder so. Keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Aber ich weiß noch, als ich kleiner war oder ein bisschen kleiner war, da habe ich das total gefeiert. Also kleiner im Alter und auch in der Größe. Aber da habe ich Achterbahn total gefeiert. Und ich weiß nicht, wenn du mit deinen Freunden dann zum Beispiel im Phantasialand warst oder so, dann wollte man so ein bisschen flexen. Und man wollte auf extra cool tun, dass man keine Angst hat. Und man wusste, wo die Kamera ist. Und in dem Moment hat man dann so ein bisschen gepostet. Sodass man, wenn man hinterher rausgegangen ist, gesehen hat, wow, wie hat der geflext auf dem Foto. Der hat gar keine Angst davor, ne? Und dann gibt es Leute, die sind richtig crazy, die reißen die Arme hoch beim Achterbahnfahren und schreien so, ne, so. Die fahren die ganze Zeit mit Arme oben. Und ich habe gedacht, ist das nicht Hammer, dieses Bild, zu sagen, hey, egal ob es hoch geht, egal ob es runter geht, hey, wir reißen die Arme einfach hoch in Anbetung. Egal ob wir gerade oben sind, ob wir in einem Looping sind, ob wir unten sind, wir heben die Arme in Anbetung und sagen, wir loben den Herrn und wir preisen ihn, ob wir gerade ganz oben sind oder ganz unten sind, ist eine Entscheidung unseres Herzens, zu sagen, egal wie gerade die Fahrt ist, ich entscheide mich, Gott zu loben. Herr, es ist so stark, dass du heute Abend hier bist, weil es ist ein Zeichen, nicht nur für dich selber, auch für die unsichtbare Welt, dass egal in welcher Season du bist, du dich entschieden hast, heute hier zu sein, um Gott zu loben, um ihm die Ehre zu geben, um die Hände hochzureißen und einfach zu sagen, come on, ich bin Teil davon, von dem, was hier passiert. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das nächste Mal, wenn du vielleicht durch eine Talzeit gehst, wenn du durch eine härtere Zeit gehst, heb mal die Hände. Fang an zu beten in deinem Schlafzimmer, in meinem Auto. Egal, wo du gerade stehst, wenn die Ampel rot ist, heb einfach kurz die Hände hoch und fang an, Gott zu preisen und zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du in Kontrolle bist, auch wenn ich gerade einen Report bekommen habe, der richtig schlecht ist, auch wenn ich gerade vielleicht meinen Job verloren habe, auch wenn ich gerade die Rechnung nicht genau weiß, wie ich die bezahlen soll, ich entscheide mich trotzdem, dich zu anbeten, dich zu loben und dir die Ehre zu geben. Hey, das macht was mit dir. Das macht was mit dir und das ist so wichtig, glaube ich. Wisst ihr, Jesus ist hier zwischen einem richtig schönen Moment und einem richtig harten Moment zwischen dem Schönen und dem Biest. Er ist 30 Jahre alt in dem Zeitpunkt. Er hat viele Jahre der Vorbereitung gehabt. Es gibt keine verschwendete Zeit in Gottes Reich. Ne? Er hat viele, viele Jahre der Vorbereitung gehabt und ist dann an diesem Punkt, wo er getauft wird öffentlich, wo sein Dienst losgeht. Und vorher muss er durch eine Zeit gehen, die ihn wahrscheinlich richtig viel gekostet hat. Diese 40 Tage waren, glaube ich, richtig, richtig hart. Und wisst ihr, was krass ist? Wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu diesem Vers in Markus Kapitel 1, so ein paar Slides zurück, wo einen Vers weiter, dann lesen wir hier, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Es war nicht der Feind, es war der Geist Gottes, der ihn in die Wüste getrieben hat. Es ist nicht der Feind gewesen. Der Geist treibt ihn in die Wüste. Der gleiche Geist, der vorher, ein paar Stunden vielleicht vorher, ich stelle mir das so vor, dass die Haare noch nass waren von Jesus, weil hier steht sogleich. Er kam gerade aus dem Wasser raus, der Heilige Geist setzt sich auf die Schulter, ganz ein friedliches, schönes Bild, so wie der Geist Gottes runterkommt, in Form von einer Taube, und er setzt sich auf Jesus. Und man hört die Stimme des Vaters, that's my boy, das ist mein Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Und alle denken sich, boah, krass, die ganze Trinität in einem Moment sichtbar. Was ein Moment das gewesen sein muss. Und sogleich, als seine Haare noch nass waren, trieb, heißt das Wort hier, trieb. Das ist ein Wort, ich habe das mal nachgeguckt, das ist dieses griechische Wort ekballo, was man auch benutzt, wenn man für Leute betet und Geister austreiben, wo du sagst, weiche oder treib aus. Es ist so ein Treiben, es ist so ein Ziehen, in einer anderen Übersetzung, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Keine Ahnung, wo das hier ist. Drängen, genau, drängen. Der Geist drängte ihn. Und ich dachte mir, wie krass eigentlich. Weißt du, weil manchmal habe ich das, ne, der Feind, ne, der, keine Ahnung, der pusht uns vielleicht manchmal oder schubst uns oder so, und Gott leitet uns. Aber manchmal zieht dich Gott auch. Er zieht dich in deine Berufung mit hinein. Er zieht dich in Situationen mit hinein, wo du denkst, boah, die sind richtig schwer und anstrengend. Aber Gott zieht dich. Herr, der zieht dich in das hinein, wo er dich benutzen möchte. Und das ist so ein Ziehen, wo Gott dich hineinzieht. Und du denkst, boah, ich habe manchmal gar keinen Bock da drauf. Aber Gott zieht dich. Und du spürst, es hat was mit meiner Berufung zu tun. Da ist irgendwie ein Sinn dahinter. Da ist was dahinter, was Gott machen möchte durch mein Leben. Ich habe auch nicht Bock, jeden Tag Pastor zu sein, bin ich ganz ehrlich. Aber ich spüre diesen Zug. Ich spüre, dass Gott mich zieht. Er zieht mich da hinein. Herr, das ist, glaube ich, so wichtig, glaube ich, für uns zu verstehen, sodass dieses Mandat des Himmels einen Unterschied macht, wenn du spürst, dass Gott dich zieht in etwas, was er machen möchte in und durch deinem Leben. Und in diesen Zeiten, wo es wie sich so ein Tal anfühlt, in Zeiten, wo deine Kraft vielleicht weniger wird, wo du Hunger hast, ne, wo du vielleicht auch Leid erlebst oder Schmerz erlebst, in diesen Zeiten lernst du, wie kraftvoll Jesus auch ist. Du lernst, dich auf ihn zu stürzen, ihm zu vertrauen. Du lernst, dass er in Kontrolle ist und nicht wir. Du lernst, dass er entscheidet, was mit unserem Leben passiert, dass er das letzte Wort hat. Und du erlebst seine Hand in diesen Zeiten. Wisst ihr, und wir wollen alle irgendwie nicht darüber reden, weil wir wollen alle nur über die Dinge reden, die richtig Hammer laufen und diese Mountaintop-Experiences. Aber ich frage mich manchmal, hey, wo sind die Davids dieser Generation? Wo sind die Leute, die auch im Verborgenen Gott erlebt haben? Wo er sie beschützt hat, wo er alleine war, wo keiner zugeguckt hat, wo er Biester besiegt hat irgendwie, die ihn angegriffen haben, um dann irgendwann vor Goliath zu stehen. Hat er schon viele, viele, viele Stunden, Tage, Jahre alleine gelebt, wo keiner zugeschaut hat, keiner hat was über ihn gepostet, keiner kannte seinen Namen, keiner wusste, wer er ist. Er war einfach ein Hirtenjunge, der Gott vertraut hat, in Hammermomenten, aber auch in richtig krassen Momenten, in schönen Momenten und in Momenten, wo Biester ihn angegriffen haben. Herr, ich glaube, dass es so wichtig ist, weil wir sind manchmal so von unseren Gedanken, dass wir für die großen Tage geboren wurden und dass wir manchmal Angst haben vor kleinen Tagen. Ne, wir wollen die großen Momente bauen, aber was ist mit den vielen kleinen Momenten? Wisst ihr, es geht darum zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es geht darum zu sagen, hey, ich vertraue dir, ob hoch oder runter, ob looping links rum oder rechts rum, ob richtig steil nach oben oder richtig steil nach unten. Ich vertraue dir. Mein Leben ist in deiner Hand. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Wir vertrauen dem Prozess. Und Jesus geht in diese Wüste hinein. Und er lässt sich ausrüsten. Er lässt sich ausrüsten. Und in dieser Wüstenzeit lernen wir, indem wir Jesus beobachten, dass wir ein Wort brauchen, in diesem Kampf auch, um das durchzustehen. Wisst ihr, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Dinge, die nicht sichtbar sind. Wir kämpfen gegen eine unsichtbare Welt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir haben einen Kampf, wo ich manchmal denke, ey, wenn wir irgendwann einen Einblick bekommen in die unsichtbare Welt, was da eigentlich abgeht. Ich glaube, unser Gebetsleben, unser Alltag würde sich so krass verändern, weil du plötzlich eine Realität vor Augen hast, die ganze Zeit da ist, die man halt nicht sehen kann. Aber sie ist da. Es ist eine Realität, die da ist, jetzt gerade. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach zu verstehen, dass in diesen Momenten wir ein Wort brauchen. Und wenn ich so Jesus beobachtet habe, dann sehe ich, dass er quasi so gegen zwei Dinge kämpft. Er kämpft einmal gegen sein eigenes Fleisch und er kämpft einmal gegen den Feind. Jesus war Gott, aber er hat trotzdem gestruggelt. Ne? Er war 100% Gott und 100% Mensch, aber er hat trotzdem richtig, er hat trotzdem bis zum Schluss gedacht, hey Gott, wenn es irgendwie einen anderen Weg außer das Kreuz gibt, würde ich den nehmen. Das ist ein Struggle, der da war. Gott, wenn es irgendwie eine Krone ohne Dornkrone vielleicht gibt, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er kämpft gegen sein Fleisch. Und wie macht er das? Fasten. Fasten. Und man könnte jetzt eine ganze Message über Fasten machen, aber er bekämpft sein eigenes Fleisch durch die Kraft des Fastens. Und wir haben auch mal eine Message dazu, kannst du gerne mal dir nochmal anschauen. Aber Fasten, meines Erachtens, ist wie so eine Umgebung, die du schaffst in deinem Leben, wo du mehr vom Geist gesteuert bist, als von den Begierden deines Lebens. Es schafft so einen Fokus, es schafft so einen Switch in gewisser Weise, mehr mit dem Geist zu verstehen, was gerade passiert, als einfach den Begierden deines Fleisches nachzugeben. Und es gibt so drei Tricks oder drei Waffen, die der Feind hat. Und wir haben auch schon in der Predigtserie darüber geredet, aber er hat eigentlich nur drei Waffen. Und das ist die Lust des Fleisches, das ist die Lust der Augen, das ist der Stolz des Lebens. Das sind eigentlich die drei Waffen, die der Feind immer wieder benutzt. Und das ist auch genau die gleiche Taktik, die er bei Eva im Garten benutzt hat, dass er gesagt hat, hey, guck mal, dieser Apfel sieht richtig gut aus. Ne, diese Lust der Augen, dieser Apfel schmeckt richtig gut, ne, Lust des Fleisches und dieser Apfel ist gut für die Weisheit, ne, Stolz des Lebens. Und ich habe mich so gefragt, ja, warum hat Eva eigentlich da verloren im Garten Eden? Und ich glaube, sie hat verloren, weil sie nicht wusste, wie man den Feind besiegt. Sie wusste nicht genau, was sie antwortet, was ihr Wort ist da drauf. Wisst ihr, in solchen Momenten hilft dir nicht irgendwie ein Wort, was du mal irgendwo gehört hast, in irgendeinem Podcast oder irgendein Wort, was ich vielleicht gesagt habe, sondern du brauchst ein Wort. Du brauchst ein Wort, was aus diesem Buch kommt. Du brauchst dieses Wort, nicht ich. Du brauchst, dass das Wort in dir ist in solchen Momenten. Du brauchst mich nicht zitieren oder irgendeinen anderen, der auf irgendeiner Bühne steht oder irgendwas sagt, sondern du brauchst in so einem Moment ein Wort. Und wir haben das Wort. Und das ist ein Rema, ein Wort, was aus dem Himmel kommt, in diese Situation hinein, wo du da hineinsprichst. Und du brauchst dieses Wort. Wisst ihr, Eva hat irgendwas von Adam gehört. Und ich habe so gedacht, das ist wie so Secondhand-Ware. Weißt du, sie hat was gehört von ihrem Mann und hat das dann weitergegeben so. Aber in solchen Momenten reicht ein Secondhand-Wort nicht, sondern du brauchst ein Wort des Himmels in deinem Leben. Und wir wollen auch Raum geben, auch heute Abend und auch immer wieder, wenn wir uns treffen, um Wörter zu empfangen, die Gott dir gerade sagen möchte, in deine Situation. Und dann kommt der Feind, und ich gehe da ganz kurz rein, und er sagt zu Jesus, und, hast du Hunger? 40 Tage nicht gefasst, 40 Tage nichts gegessen. Und er sagt doch, hey, hier sind ein paar Steine, verwandle die doch in Brot. Ne, du kannst das doch, du bist doch Jesus, du kannst doch Wunder tun. Nimm diese Steine und verwandle die in Brot. Lust des Fleisches. Wie gut, dass Jesus schon vorher sein Fleisch gekillt hat, indem er 40 Tage gefastet hat. Und er sagt zum Feind, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er war gefüllt, sein Geist war voll. Gott hat zu ihm geredet. Er hat jeden Tag Gott gegessen, inhaliert. Er war voll, sein Geist war gefüllt mit Gottes Wort. Er hat sein Fleisch schon gekillt, sodass er gar nicht drauf reingefallen ist, zu sagen, hey, klar, boah, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt ein Stück Brot zu essen. Und dann kommt der Stolz des Lebens und er sagt so, hey, steht es nicht geschrieben, ne, dass wenn du fällst, dass da Engel sind, die dich auffangen. Und Jesus sagt, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und dann sagt er, hey, das letzte so, diese Lust der Augen, und er zeigt ihm alles Mögliche, ne, diese ganze Welt und alles, was da ist, und er bietet es ihm an. Und auch hier sagt er, hey, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, dass du nur vor Gott alleine niederknien sollst. Und es ist so stark, glaube ich, zu sehen, dass in unserem Alltag diese drei Dinge auch immer wieder so präsent sind. Lust der Augen, Lust des Fleisches, Stolz des Lebens. Das sind eigentlich die drei Waffen des Feindes. Und wenn du es schaffst, in diesen drei Bereichen stark zu werden, dann hat der Feind eigentlich keine Angriffsfläche in deinem Leben. Wisst ihr, er hat es versucht bei Jesus, aber da Jesus vorbereitet war, hat er verstanden so, dass in den drei Bereichen gebe ich dem Feind keinen Raum. Und deswegen ist so meine Ermutigung an uns heute Abend, so diesen Gedanken, hey, es steht geschrieben, dass du einfach verstehst, so dass dieses Wort hier drinnen einfach einen Unterschied macht. Zitier es, lese es, studier es, sprich es aus über dein Leben. Und wenn du merkst, es sind Situationen, die sich wie eine Achterbahnfahrt einfühlen, dann zitier es über dein Leben und spreche es aus. Hat so eine Power in so einem Moment, Gottes Wort zu zitieren. Und Jesus besiegt den Feind und er zieht ab. Mit so einer Three-Punch-Combo. Link, Jab, Jab, Hook, Uppercut oder wie auch immer. Verpasste ihm zwei blaue Augen und wir lesen in Vers 11, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und in Markus lesen wir, genau die gleiche Situation. Er lebte unter wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn. Und das fand ich so krass, dass wir hier lesen, dass da wilde Tiere auch waren und dass die Engel sich versorgten. Das ist so der Moment danach, so ein Stück weit. Weißt du, er hat den Sieg errungen, drei Punch, ne? Der Feind flieht und jetzt ist er da mit wilden Tieren. Im Englischen steht da Wild Beasts und die Engel sorgten um ihn. Und das ist so ein bisschen dieser Tag danach, über den eigentlich keiner reden will, weil du hast gesiegt, stell dir vor, so ein Marathonlauf, du schaffst den Marathon, aber der Tag danach, nachdem du gesiegt hast, das ist kein Tag, den du gerne postest, über den du gerne reden willst, weil du bist voller Schmerzen, kannst dich kaum bewegen oder so, alles zu dir weh, Muskelkater bis zum Gehtnichtmehr. Und genau in solchen Momenten spüren wir einfach so, dass die Engel kommen und dass sie sich um Jesus kümmern. Herr, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dir heute Abend zu sagen, es sind Engel unterwegs, zu dir, für dein Leben. Ich glaube, dass Gott Engel absondert, für dich ganz persönlich, heute Abend, morgen, die nächste Woche, um dir zu dienen, um für dich da zu sein. Ich glaube, dass in dieser Zeit Gott eine Armee von Engeln extra freisetzt, um uns zu dienen, um dir zu dienen, um für dich da zu sein. Ich glaube, dass Engel hineinkommen wollen in deine Arbeitsstelle, in deine Nachbarschaft, in dein Zuhause. Und wenn du mir nicht glaubst, ich habe ein paar Verse noch mitgebracht, die das unterstreichen. Psalm 91. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst nicht einmal an einem Stein dich stoßen. Psalm 34, Vers 7. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und rettet sie aus der Gefahr. Hebräer 1, Vers 14. Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Ich glaube, Gott möchte Engel heute Abend in dein Leben hineinstellen. Die letzte Stelle ist in 2. Könige 6. Das ist eine Stelle, wo Elia unterwegs ist in den Kampf und sein Diener bekommt richtig krass Panik von dem, was er da sieht. Ne, er ist er ist richtig erschöpft und müde und er hat und dann sagt Elia, komm mal, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Das ist manchmal ganz gut, ne? Macht man auch in Achterbahnfahrten manchmal, ne? Einfach die Augen schließen, ich sehe nichts, bin ich da. Und die schließen die Augen und dann betet er Folgendes zu Gott. 2. Könige 6, Vers 17. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihnen die Augen. Da öffnete der Herr Elias Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurden. Was eine Szene, oder? Er macht die Augen wieder auf und sieht, dass um die Armee, um die Feinde eine Armee Gottes steht aus Feuer, die sie beschützen. Hey, was ein Moment, wo er merkt, so, dass Gott ihm dient in dieser Situation. Herr, ich glaube einfach, dass es für uns wichtig ist, so auch als Nachfolger von Jesus zu verstehen, dass unser Leben immer in diesen beiden Elementen zusammen funktioniert. Dass es richtig Hammermomente gibt und dass es richtig schwierige Momente gibt. Und wir sind so ein bisschen gemütlich geworden in Kirche, glaube ich. Weißt du, dass wir so darüber reden, nur ey, mir geht's gut und alles ist super. Und dass wir gar nicht verstehen, dass einfach Leid und Schmerz Teil ist von Nachfolge. Und dass wenn du einen Step up machst, auch in deinem Dienst und im Bereich für Gott was zu bewegen, dass gleichzeitig auch der Radar, wo du sichtbar bist für den Feind, schärfer wird und er dich noch mehr in den Fokus nimmt. Deswegen ist es wichtig, dass wir füreinander beten, dass wir uns stärken, dass wir uns die Hände auflegen, so wie wir das jetzt gleich im Worship auch machen wollen. Warum? Weil wir in einem Kampf sind. Wenn ich jetzt Leute sehe, habe ich am Sonntag zum ersten Mal gemacht, die neu in unserer Church sind, dann sage ich immer, hey, welcome to the family und welcome to the fight. Es ist ein Kampf. Die Frage ist, hast du die Waffen für diesen Kampf? Bist du ready dafür, Land einzunehmen, Dunkelheit wegzuschieben? Es ist schmerzhaft, es tut weh. Es kostet dich was. Zeit, Energie vielleicht, Ressourcen. Aber auf der anderen Seite sind Menschen, die Freiheit erleben. Und deswegen solche Seasons, da geht es nicht darum zu fragen, warum? Warum nicht? Warum ist mir das passiert? Warum ist uns das? Warum nicht? Die Frage ist nicht, warum. Wir finden keine Antwort. Wir haben nicht immer eine Antwort auf solche Fragen. Die Frage ist, wozu und für wen? Weil wisst ihr, manche von euch sind schon durch einige Sachen in unserem Leben gegangen. Und ich frage mich manchmal, habe ich mich auch schon gefragt, hey, wozu eigentlich? Wozu diese Jahre, die ich durchgegangen bin? Und ich dachte mir, heute so könnte es vielleicht sein, dass Gott das zugelassen hat, weil er wusste, dass auf der anderen Seite wir durch diese Zeit seine Herrlichkeit und sein Reich repräsentieren können. Kann es sein, dass Menschen dadurch profitieren, dass du durch diese Zeit gegangen bist heute und Freiheit und Heilung erleben, weil Gott diese Season zugelassen hat in deinem Leben? Herr, und ich weiß genau, wer das auch ist hier oder die Stories, die ich hier zumindest kenne. Herr, und wir wissen, dass wir diese Seasons auch hatten in unserem Leben, aber Gott hat sie vielleicht zugelassen, diese Wüstenzeit auch, damit auf der anderen Seite sein Name und sein Reich verherrlicht wird, jetzt durch unser Leben. Das, was wir jetzt tun und das, was wir jetzt bewegen wollen. Deswegen sieh so eine Zeit nicht an als eine Zeit, wo Gott nicht aktiv ist, wo er nicht da ist, sondern renn in seine Arme. Klammer dich um ihn drum. Er ist mittendrin. Er kennt sich aus mit solchen Tiefen auch. Er weiß, er kümmert sich, er sendet Engel. Er ist da in solchen Momenten. Und wenn du das Wort in dir trägst, wenn du weißt, was da steht, dann gehst du durch dieses Tal durch. Du bleibst da drinnen nicht stehen. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschatten, jeder Sturm hat immer auch ein Ablaufdatum. Du gehst da durch, du bleibst nicht darin stehen und schlagst ein Zelt auf. Du gehst da durch. Du kannst leider keinen Shortcut nehmen, es gibt leider keinen Aufzug oder keine Rolltreppe oder so. Du musst leider diesen Weg da durchgehen. Auch wenn ich gerne predigen würde, dass es irgendwelche Abkürzungen gibt oder irgendwelche Secrets, Cheatcodes oder so, gibt es leider nicht. Aber er ist da. Und deswegen, wenn wir jetzt zurück in Worship einsteigen, dann würde ich gerne als allererstes für Menschen beten, so, die gerade das Gefühl haben, sie gehen durch so ein Tal. Das kann emotional sein, das kann auch körperlich sein. Ich weiß, dass der Januar irgendwie gefühlt ein Monat war, wo richtig viele körperlich angeschlagen waren, auch seelisch. Wir haben viele Gespräche geführt mit Leuten, die uns davon berichtet haben, dass sie seelisch sich richtig herausgefordert fühlen, gerade so, auch emotional vielleicht. Und dass wir einfach Raum geben wollen, dafür zu beten. Deswegen lass uns zusammen aufstehen. Wir gehen zurück in Worship. Und wir laden Jesus einfach ein, dass er seine Engel jetzt schickt, dass er seine Gegenwart jetzt schickt und dass er Menschen berührt, dass er Heilung schenkt und Befreiung schenkt. Danke, Jesus. Jetzt, wir haben auch ein Ministry-Team, das kann gerne nach vorne kommen jetzt. Und ihr könnt es gerne in Anspruch nehmen, jetzt gleich auch hier nach vorne zu kommen. Wir wollen gerne für euch beten. Ihr könnt aber auch gerne mit deinem Nachbarn, mit deinem Freund beten. Ich feiere das total, dass bei First Wednesday ist, dass wir nicht alles hier von der Bühne machen, sondern dass es auch passiert, da wo Leute gerade sind. Vielleicht kennst du deinen Nachbarn und fragst ihn, hey, gehst du gerade durch ein Tal, kann ich für dich beten? Da ist so eine Kraft da drin. Come on, Leute, lass uns da irgendwie reinpushen heute Abend. Auch in Aachen. Macht euch gerne ready dafür, einfach jetzt nochmal in Worship zu gehen, füreinander zu beten. Jesus, wir lieben dich. Danke dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für Bergspitzen, Gott, wo es richtig leicht ist, dich zu anbeten, weil alles einfach richtig super läuft, Gott. Und wir danken dir für solche Seasons. Gott, danke dir, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder auf Bergspitzen führt, Herr. Gott, aber wir wissen auch, dass es Täler gibt, um in den nächsten Berg zu kommen. Müssen wir durch ein Tal durch, Gott. Und Gott, auch in diesen Tälern wollen wir unsere Hände heben und wollen dich anbeten und wollen dich loben, wollen dich preisen, Herr. Gott, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen sagen, dass du in Kontrolle bist. Wir wollen dein Wort zitieren. Wir wollen sagen, dass in meiner Schwachheit bist du stark. Wir wollen sagen, dass alles kann ich durch den, der mich stark macht. Wir wollen sagen, Gott, dass der ein gutes Werk in mir begonnen hat, es auch vollenden wird. Gott, und wir stürzen uns heute auf dein Wort. Und wir danken dir für deine Gegenwart hier. Und ich bete jetzt, dass du kommst, auch alle, die online mit dabei sind. Herr, dass du Wohnzimmer füllst, dass du Räume füllst jetzt mit deiner Gegenwart, Herr.
Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.